Folge 2. Retrofit oder neue Maschine? Wann wir zum Hersteller werden? Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Folge haben wir uns die neue Maschinenverordnung von oben angeschaut. Die großen Linien. Stichtag, Cybersecurity, KI, digitale Betriebsanleitung, das ganze Programm. Heute werden wir konkret. Heute geht's um das Thema, das in der Praxis vermutlich für die meisten grauen Haare sorgen wird, die wesentliche Veränderung. Klingt erstmal nach trockenem Paragraphendeutsch. Ist es aber nicht. Sondern ein Thema, das jeden trifft, der bestehende Maschinen umbaut, modernisiert, mit neuer Sensorik aufrüstet oder eine Softwareaktualisierung einspielt. Und das ist im Lebensmittelbereich quasi Tagesgeschäft. Eine Abfüllanlage, die seit 15 Jahren läuft. Ein Palettierer, dem du nochmal eine Achse spendest. Eine alte Mischanlage, an der du die Steuerung tauschst, weil Siemens die S7-300 nicht mehr supportet. Genau das sind die Fälle, wo es ab 2027 spannend wird. Weil die neue Verordnung erstmals klar definiert, wann ist so ein Umbau eigentlich noch ein Umbau? Und wann wird daraus eine neue Maschine, die ihr selbst als Hersteller in Verkehr bringt? Mit allen Konsequenzen. Das heißt, Risikobeurteilung, CE-Erklärung, Konformitätsbewertung, Doku. Alles neu, alles ihr. In der nächsten halben Stunde gehen wir durch, was wesentliche Veränderung wirklich heißt. Welche drei Kriterien zählen? Vier konkrete Praxisbeispiele aus dem Alltag. Was passiert, wenn's wesentlich ist? Und am Ende ein Quick-Check für deinen Arbeitsalltag. Schnall dich an. Los geht's. Kapitel 1. Warum dieses Thema gerade brennt. Lass mich kurz ausholen. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Industriemaschine in der Lebensmittelproduktion liegt bei etwa 20 Jahren. Manche Anlagen, gerade in der Getränke- oder Backwarenindustrie, laufen sogar 30 oder 40 Jahre. Klar, mit Wartung, mit Umbauten, mit zwischendurch erneuerter Steuerung. Aber im Kern dieselbe Maschine. Und genau das ist das Problem. Diese Maschinen wurden nach der alten Maschinenrichtlinie 2006/42 EG in Verkehr gebracht. Manche sogar nach der noch älteren 89er Version. Und jetzt baust du eine neue Sensorik dran. Oder eine Sicherheitssteuerung von Pilz. Oder integrierst einen Cobot. Und stehst plötzlich mit einem Bein in der neuen Verordnung. In der alten Richtlinie war der Begriff der wesentlichen Veränderung nicht klar geregelt. Das stand in einem Interpretationspapier der EU-Kommission, dem sogenannten Blue Guide. Das war hilfreich, aber nicht rechtsverbindlich. Die Folge, jede Behörde, jeder TÜV, jedes Gutachten hat das ein bisschen anders ausgelegt. Mal war ein Achstausch wesentlich, mal nicht. Mit der neuen Verordnung ändert sich das. Die wesentliche Veränderung steht jetzt im Gesetzestext. Schwarz auf weiß. Artikel 3, Definition Nummer 16. Und das hat enorme Konsequenzen. Weil dadurch Klarheit entsteht. Aber eben auch Verbindlichkeit. Wer die Kriterien erfüllt, ist Hersteller. Punkt. Egal, ob ihr das wolltet oder nicht. Genau das ist es, warum euer Anlagenbaubereich, eure Instandhaltung, eure Konstruktion sich jetzt damit beschäftigen müssen. Nicht ab Januar 2027. Jetzt. Denn alle Umbauprojekte, die ihr 2026 plant und 2027 umsetzt, fallen schon unter die neue Spielregel. Kapitel 2. Die offizielle Definition. Okay, jetzt wird's kurz juristisch. Aber ich übersetze es danach in Klartext, versprochen. Die neue Verordnung definiert wesentliche Veränderungen sinngemäß so, eine vom Hersteller weder vorgesehene noch geplante Änderung einer Maschine, die nach deren Inverkehrbringen vorgenommen wird. Sei es physisch oder digital. Und die Sicherheit der Maschine beeinträchtigt. Indem entweder eine neue Gefährdung entsteht. Oder ein bestehendes Risiko erhöht wird. Klingt sperrig. Drösel ich auf. Erster Punkt, vom Hersteller nicht vorgesehen. Heißt, wenn der Maschinenbauer in der Betriebsanleitung schreibt, du darfst diese Schnittstelle für eigene Erweiterungen nutzen, dann ist eine Erweiterung an dieser Schnittstelle vorgesehen. Wenn du aber irgendwo eigenmächtig eine zusätzliche Achse anbaust oder die Steuerung auf doppelte Geschwindigkeit umprogrammierst, ohne dass der Hersteller das vorgesehen hat, dann ist es nicht vorgesehen. Zweiter Punkt, physisch oder digital. Das ist eine Neuerung. Bisher dachten viele beim Begriff Umbau nur an mechanische Eingriffe. Eine Achse anbauen, ein Förderband verlängern, einen Greifer wechseln. Jetzt steht ausdrücklich drin, auch digitale Änderungen können wesentlich sein. Software-Updates. Parameteränderungen. Funktionsfreischaltung per Lizenz. Alles, was die Maschine nach dem Inverkehrbringen funktional verändert. Dritter Punkt, nach dem Inverkehrbringen. Heißt, solange die Maschine noch beim Hersteller in der Halle steht und vor der Auslieferung modifiziert wird, gilt das nicht. Erst wenn die Maschine bei euch im Werk steht, in Betrieb ist und ihr danach was ändert, dann greift die Regel. Vierter Punkt, und der ist der entscheidende, Sicherheit beeinträchtigt. Eine wesentliche Veränderung liegt nur dann vor, wenn die Sicherheit beeinträchtigt wird. Entweder durch eine neue Gefahr oder weil ein bestehendes Risiko größer wird. Heißt im Umkehrschluss, nicht jede Änderung an einer Maschine ist eine wesentliche Veränderung. Wenn du eine Lampe austauschst, ist das keine wesentliche Veränderung. Wenn du einen kaputten Sensor durch denselben Sensor ersetzt, auch nicht. Wenn du das Gehäuse neu lackierst, schon gar nicht. Aber. Und das ist das große Aber. Wenn du eine sicherheitsrelevante Komponente änderst oder eine neue Funktion hinzufügst oder die Geschwindigkeit erhöhst, dann musst du genau hinschauen. Kapitel 3. Die drei Kriterien im Detail. Lass uns diese drei entscheidenden Kriterien einmal langsam durchgehen. Weil das die Werkzeuge sind, mit denen du jeden Umbau ab 2027 prüfen wirst. Kriterium 1, vom Hersteller nicht vorgesehen. Das ist die einfachste Hürde. Schau in die Betriebsanleitung. Was hat der Hersteller dort an Modifikationen, Erweiterungen, Anpassungen explizit vorgesehen? Steht in der Doku zum Beispiel, dieser Anschluss kann für ein zusätzliches Förderband genutzt werden, dann ist genau das vorgesehen. Bauen wir aber stattdessen einen Roboterrahmen dran, ist es nicht vorgesehen. Faustregel, steht es in der Anleitung als zulässige Erweiterung drin, ist es vorgesehen. Steht es nicht drin oder hat der Hersteller es sogar ausgeschlossen, dann ist es nicht vorgesehen. Damit ist Kriterium 1 erfüllt. Wichtiger Hinweis, wenn der Hersteller nicht mehr existiert, weil die Firma pleite gegangen ist oder die Maschine 30 Jahre alt ist, dann gilt im Zweifel, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist nicht vorgesehen. Das ist konservative Auslegung, aber rechtssicher. Kriterium 2, Sicherheit wird beeinträchtigt durch eine neue Gefährdung. Eine neue Gefährdung entsteht zum Beispiel, ihr integriert einen Schweißroboter in eine Anlage, die vorher nur mechanisch gearbeitet hat. Dann habt ihr plötzlich UV-Strahlung, Hitze, eventuell Gase. Drei neue Gefährdungen, die in der ursprünglichen Risikobeurteilung der Maschine nicht drin waren. Oder konkreter aus dem Lebensmittelbereich, eure CIP-Anlage hatte bisher nur Wasser und Lauge im Kreislauf. Ihr rüstet auf säurebasierte Reinigung um. Schon habt ihr eine neue Gefährdung durch aggressive Chemikalien. Auch wenn die Pumpen, die Rohre, die Steuerung dieselben sind. Die Stoffeigenschaft hat sich geändert, das Risiko hat sich geändert. Kriterium 3, Sicherheit wird beeinträchtigt, weil ein bestehendes Risiko größer wird. Klassiker schlechthin, Geschwindigkeitserhöhung. Du hattest eine Förderstrecke mit 1 Meter pro Sekunde. Jetzt soll sie 2 Meter pro Sekunde laufen. Die Risiken durch bewegliche Teile, durch Stöße, durch Quetschen sind vorher schon da gewesen. Aber sie sind jetzt größer. Höhere Aufprallenergie, kürzere Reaktionszeit für den Bediener. Damit ist Kriterium 3 erfüllt. Anderes Beispiel, Erhöhung der Last. Ein Palettierer war für maximal 20 Kilo Pakete ausgelegt. Jetzt fahrt ihr ihn mit 30 Kilo. Selbe Maschine, selbe Bewegung, aber das Risiko bei einem Greifabsturz ist deutlich größer. Wesentliche Veränderung. Wichtig, alle drei Kriterien müssen erfüllt sein. nicht zwei, sondern alle drei. Vom Hersteller nicht vorgesehen, plus Beeinträchtigung der Sicherheit durch neue Gefährdung oder erhöhtes Risiko. Wenn nur zwei davon zutreffen, ist es keine wesentliche Veränderung. Beispiel, du erhöhst die Geschwindigkeit, aber der Hersteller hat das in der Anleitung explizit als zulässig gekennzeichnet. Dann fehlt Kriterium 1 und es ist keine wesentliche Veränderung. Diese Logik ist wichtig, weil sie verhindert, dass jeder Mini-Umbau zur Bürokratielawine wird. Kapitel 4. Vier Praxisfälle aus dem Lebensmittelalltag. Jetzt wird's konkret. Vier typische Retrofit-Szenarien, wie sie in einer Lebensmittelproduktion ständig vorkommen. Mit Siemens Welt im Hintergrund, S7 1500, TIA Portal, das ganze Ökosystem. Fall 1, Steuerungstausch. Alte S7 300 raus, S7 1500 rein. Klassisches Szenario. Eure Mischanlage läuft seit 12 Jahren mit einer S7 300. Ersatzteile werden teurer, Engineering Software veraltet. Ihr entscheidet, neue CPU rein, S7 1500, gleiche Funktion. Erste Frage, vom Hersteller nicht vorgesehen? Ja, vermutlich. Der Maschinenbauer hat damals seine S7 300 vorgesehen, nicht eine 1500. Erstes Kriterium erfüllt. Zweite Frage, neue Gefährdung? Wenn ihr wirklich 1:1 die Funktion portiert, also dieselben Bewegungen, dieselben Geschwindigkeiten, dieselben Sicherheitskreise, dann nein. Keine neue Gefährdung. Dritte Frage, bestehendes Risiko erhöht? Auch nein. Funktion ist identisch. Ergebnis, kein wesentlicher Eingriff. CE-Erklärung des Originalherstellers gilt weiter. Aber. Es gibt ein großes Aber. In der Praxis bleibt es selten beim reinen 1:1 Tausch. Sobald ihr die neue CPU drin habt, kommen die Ideen. Können wir nicht gleich noch eine Diagnoseseite einbauen? Können wir nicht die Mischzeit anpassbar machen? Können wir nicht die Drehzahl optimieren? Und genau da kippt's. Wenn die Drehzahl angepasst wird, höher als vorher, dann erhöht sich das Risiko. Wenn das Mischen mit höherem Drehmoment läuft, erhöht sich das Risiko. Plötzlich ist der vermeintlich harmlose Steuerungstausch eine wesentliche Veränderung. Lehre daraus, wenn ihr die Steuerung tauscht, schreibt vorher unmissverständlich auf, was geändert wird und was nicht. Und das, was nicht, muss konsequent eingehalten werden. Sonst rutscht ihr in die wesentliche Veränderung rein. Noch ein Hinweis speziell für die Siemens Welt. Wenn ihr von einer klassischen S7 300 mit Pfeilsaffe-Funktion auf eine S7 1500F migriert, dann sind die Sicherheitsbausteine nicht 1:1 kompatibel. Siemens hat zwar ein Migrationswerkzeug im TIA-Portal, aber es ist eure Aufgabe nachzuweisen, dass die F-Bausteine nach der Migration genau dasselbe Verhalten zeigen wie vorher. Stichwort funktionaler Nachweis und Validierungsprotokoll nach NISO 138492. Was viele unterschätzen, auch der Wechsel der CPU-Variante innerhalb der 1500-Reihe kann sicherheitsrelevant sein. Eine 1500-151F hat andere Reaktionszeiten als eine 1500-17F. Wenn eure Sicherheitsfunktion auf einer maximalen Reaktionszeit beruht, müsst ihr die nach dem Tausch neu rechnen und dokumentieren. Sonst kippt der Performance-Level eurer Sicherheitsfunktion. Und das wäre dann ja eine Erhöhung des Risikos, also Kriterium 3 erfüllt. Diese Fallen findet ihr nicht im Werbeprospekt. Die stehen im Kleingedruckten der Datenblätter. Lest sie. Vor dem Umbau, nicht danach. Fall 2, Sicherheitstechnik nachrüsten. Beispiel, eure Verpackungslinie hat einen alten mechanischen Schutzzaun mit Schlüsselschaltern. Ihr wollt das modernisieren auf einen Lichtvorhang mit kontaktloser Schutztürverriegelung. Effizienter, schöner, kein Schlüsselgeklimper mehr. Erste Frage, vom Hersteller vorgesehen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nein. Zweite Frage, neue Gefährdung? Eher nicht. Der Bediener wird ja durch die neue Sicherheitstechnik geschützt, nicht weniger. Dritte Frage, bestehendes Risiko erhöht? Hier wird's interessant. Wenn der Lichtvorhang mindestens denselben Performance Level erreicht wie der vorherige Schutzzaun, also Performance Level D oder E, dann ist das Risiko nicht erhöht. Eher gleich oder reduziert. Ergebnis, wenn ihr es richtig macht, ist es keine wesentliche Veränderung. Aber. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Das müsst ihr nachweisen. Sprich, ihr braucht eine Dokumentation, welcher Performance Level war vorher gefordert. Welcher Performance Level wird jetzt erreicht? Welche Norm wurde angewendet? In ISO 13849 zum Beispiel. Welche Validierung wurde durchgeführt? Und genau das ist der Punkt, an dem viele Betriebe scheitern. Nicht weil der Umbau falsch wäre, sondern weil die Doku fehlt. Konkretes Beispiel aus der Praxis. Ihr ersetzt einen alten Schutzzaun mit Schlüsselverriegelung durch einen Zicklichtvorhang vom Typ Detect 4 Core mit Pilz PNOTS Multi 2 Sicherheitsrelais. Performance Level E, Kategorie 4. Klingt erstmal unverdächtig, gleicher oder höherer Sicherheitslevel. Aber ihr müsst trotzdem dokumentieren, welche Sicherheitsabstände sind nach NISO 13855 zu wahren. Die Eindringgeschwindigkeit der Hand, die Auflösung des Lichtvorhangs, die Nachlaufzeit der Maschine. Daraus ergibt sich der Mindestabstand. Wenn der Lichtvorhang zu nah an der Gefahrenstelle sitzt, kann ein Bediener hineingreifen, bevor die Maschine stillsteht. Das wäre eine Erhöhung des Risikos. Und damit eine wesentliche Veränderung, obwohl die Komponenten an sich top sind. Zweiter Stolperstein, Validierung. In ISO 13849-2 verlangt einen kompletten Validierungsbericht. Funktionsprüfung, Stoppzeitmessung, Manipulationstest, Fehlerinjektion. Das ist eine Tagesarbeit für eine erfahrene Sicherheitsfachkraft. Wer das auf die Schnelle abhackt, hat die Doku zwar dünner, aber im Schadensfall keinen Schutz. Mein Praxistipp, lasst euch vom Komponentenhersteller die Stoppzeit der Maschine messen. Zick und Pilz bieten das als Service an, ebenso T6 UV und Dekra. Das kostet ein paar hundert Euro, ist aber ein wasserdichter Nachweis. Fall 3, mechanische Erweiterung. Ihr habt einen Palettierer, der bisher von einem Mitarbeiter manuell mit Säcken aus einem Big Bag bestückt wurde. Jetzt soll ein kollaborativer Roboter, ein Cobot, das Bestücken übernehmen. Erste Frage, vom Hersteller vorgesehen? Nein, definitiv nicht. Der Palettierer wurde damals als Standalone geplant. Zweite Frage, neue Gefährdung? Ja, klar. Der Cobot bewegt sich im Arbeitsbereich von Menschen. Quetschgefahr, Kollision, eventuell scharfe Greiferkanten. Selbst wenn der Cobot kraftbegrenzt ist und alle Sicherheitsanforderungen einer NISO 10218 erfüllt, ist das eine neue Gefährdungsquelle. Dritte Frage, bestehendes Risiko erhöht? Auch ja. Die Geschwindigkeit der Anlage steigt mit dem Cobot vermutlich. Mehr Pakete pro Stunde, höhere Dynamik im Arbeitsbereich. Ergebnis, glasklare wesentliche Veränderung. Drei Kriterien erfüllt. Heißt, ihr werdet zum Hersteller des erweiterten Systems. Das bedeutet, neue Risikobeurteilung über die gesamte Anlage, nicht nur über den Cobot. Konformitätsbewertung. Neue CE-Erklärung. Volle Doku. Das ist nichts, was ihr mal eben am Freitagnachmittag fertig macht. Das ist ein Projekt mit 3 bis 6 Monaten Vorlauf, je nach Komplexität. Spezifisch zur Cobot-Integration noch 2 Hinweise. Erstens, auch wenn der Cobot selbst als kraftbegrenzt zertifiziert ist, müsst ihr im konkreten Anwendungsfall eine Druck- und Kraftmessung machen. Stichwort ISO TS15066. Die Grenzwerte für jede Körperregion sind unterschiedlich und sie hängen von der Geometrie des Greifers ab. Ein flacher Saugnapf ist anders zu bewerten als eine Greifzange mit Kanten. Zweitens, die Geschwindigkeit. Cobots haben oft einen kollaborativen Modus mit langsamer Geschwindigkeit und einen Speed-Modus für die Phase ohne Mensch im Arbeitsraum. Das ist erlaubt, aber dann braucht ihr eine sichere Erkennung, wann ein Mensch im Arbeitsraum ist. Lichtgitter, Laserscanner wie ein SICK Microscan 3, Sicherheitsteppich. Plus den entsprechenden Sicherheitsbaustein in der Steuerung, der zwischen den Modi sicher umschaltet. Auch das ist Teil eurer neuen Risikobeurteilung und es muss nachweislich validiert sein. Fall 4, Software Update mit neuer Funktion. Eure CIP-Anlage, also die Reinigungsanlage für den Produktionsbereich, hat einen Softwarestand von 2018. Der Lieferant bietet ein Update an, das neue Reinigungsprogramme enthält. Höhere Temperaturen, kürzere Zykluszeiten, neue Säurekonzentrationen. Erste Frage, vom Hersteller vorgesehen? Tja. Wenn der Hersteller das Update offiziell für die Maschine freigibt, dann ist es vorgesehen. Dann fällt es nicht unter wesentliche Veränderung. Zweite Frage, neue Gefährdung? Höhere Temperaturen können neue Gefährdungen bedeuten, Verbrühungsgefahr zum Beispiel. Höhere Säurekonzentration, mehr Reizungsgefahr. Dritte Frage, Risiko erhöht? Wenn die Zyklen schneller sind, ist die Reaktionszeit im Notfall kürzer. Risiko gestiegen. Ergebnis, wenn der Hersteller das Update freigibt und die Risikobeurteilung des Herstellers diese neuen Funktionen schon abdeckt, ist es keine wesentliche Veränderung. Wenn der Hersteller das Update nur generisch verteilt, ohne die Risikobewertung anzupassen, dann müsst ihr selbst prüfen. Hier liegt ein riesiges Problem für 2027. Software-Updates werden remote eingespielt. Oft automatisch. Oft ohne, dass die Konstruktion oder die Sicherheitsfachkraft überhaupt mitbekommt, was sich geändert hat. Genau das adressiert die neue Verordnung. Sie verlangt klar dokumentierte Update-Prozesse. Wer entscheidet, ob ein Update sicherheitsrelevant ist? Wer dokumentiert? Wer gibt frei? Wenn das bei euch heute nicht klar geregelt ist, dann ist das vor 2027 noch zu klären. Praxistipp dazu, trennt klar zwischen drei Update-Klassen. Klasse 1, reine Bugfixes, keine Funktionsänderung. Diese könnt ihr nach Test und Freigabe einspielen, niedrige Hürde. Klasse 2, Sicherheitspatches, die etwas am Verhalten ändern könnten. Hier braucht ihr einen Funktionstest. Klasse 3, Feature-Updates, neue Funktionen, neue Programme, neue Parameter. Die müssen wie ein kleiner Umbau behandelt werden. Mit Risikocheck und Doku-Update. Diese Klassifizierung gehört in eure Update-Richtlinie. Schriftlich. Und alle, die Updates einspielen, müssen sie kennen. Fall 5, mechanische Erweiterung. Ein zusätzliches Förderband am Abfüller. Das ist der Klassiker schlechthin im Lebensmittelbereich. Ihr fügt zwischen Abfüller und Etikettierer ein zusätzliches Pufferband ein, weil die Taktzeit nicht mehr passt. Mechanisch, kurzes Gurtband, eigener Antrieb, eigene Steuerung über die zentrale S7-1500. Erste Frage, vom Hersteller vorgesehen? Höchstwahrscheinlich nein. Der Abfüller wurde damals als geschlossene Linie gebaut. Zweite Frage, neue Gefährdung? Ja, durchaus. Ein Förderband bringt Einzugsstellen mit. Quetschstellen zwischen Gurt und Umlenkrolle. Wenn der Bediener während der Reinigung ohne Werkzeug eingreifen kann, ist das eine neue Gefahr. Dritte Frage, Risiko erhöht? Wenn das Pufferband schneller läuft als die ursprüngliche Linie, ja. Auch die Schnittstellen zur bestehenden Maschine sind Risikotreiber. Plötzlich gibt es Bewegungen, die vorher nicht da waren. Ergebnis, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine wesentliche Veränderung. Aus zwei separaten Maschinen wird eine verkettete Anlage. Und ihr werdet zum Hersteller dieser Anlage. Konkrete Pflichten, Risikobeurteilung über das Gesamtsystem. Schnittstellen zwischen Abfüller und Pufferband sicherheitstechnisch bewerten. Kommt es zu sicherer Stillsetzung über die ganze Linie, wenn an einer Stelle ein Notaus gedrückt wird? Wenn nein, ist das ein Mangel, der behoben werden muss. Plus saubere Doku, neue CE-Erklärung über die verkettete Anlage. Hier ein wichtiger Hinweis zur sogenannten Gesamtheit von Maschinen. Die neue Verordnung übernimmt diesen Begriff aus der alten Richtlinie. Wenn zwei oder mehr Maschinen so miteinander verbunden sind, dass sie als eine Einheit funktionieren, dann werden sie sicherheitstechnisch als eine Maschine betrachtet. Auch dann, wenn jede einzelne Maschine schon eine eigene CE-Kennzeichnung hat. Heißt, ihr braucht trotzdem eine zusätzliche Konformitätserklärung über die Verkettung. Genau das wird in der Praxis gerne übersehen. Die einzelnen Komponenten sind CE, also ist die Linie auch CE. Stimmt nicht. Die Verkettung an sich braucht eine eigene Bewertung. Kapitel 5. Was passiert, wenn's wesentlich ist? Angenommen, du hast geprüft. 3 Kriterien erfüllt. Es ist eine wesentliche Veränderung. Was jetzt? Erstmal atmen. Kein Weltuntergang. Aber ein klar definiertes Verfahren. Punkt 1. Ihr werdet juristisch zum Hersteller des veränderten Maschinenteils. Konkret heißt das, ihr übernehmt alle Pflichten, die ein Maschinenhersteller hat. Konformitätsbewertung. Risikobeurteilung. Technische Dokumentation. Konformitätserklärung. CE-Kennzeichnung. Punkt 2. Risikobeurteilung neu erstellen. Nicht nur für den geänderten Teil, sondern für die gesamte Maschine in ihrer neuen Konfiguration. Wenn ihr einen Cobot an einen Palettierer dranbaut, müsst ihr die Risiken der Gesamtanlage neu bewerten. Inklusive aller Wechselwirkungen. Punkt 3. Technische Dokumentation aktualisieren. Schaltpläne. Stücklisten. Funktionsbeschreibung. Sicherheitskonzept. Inbetriebnahmeprotokolle. Validierungsberichte. Das ganze Paket. Mindestens 10 Jahre aufbewahren, das ist Vorschrift. Punkt 4. Konformitätserklärung neu ausstellen. Mit eurem Firmennamen drauf. Mit Datum, Unterschrift. Mit Verweis auf die angewandten Normen. Punkt 5. CE-Kennzeichnung neu anbringen. Im Idealfall mit einem zusätzlichen Schild, auf dem klar steht, dass die Maschine umgebaut wurde, von wem, wann, mit welchem Stand. Punkt 6. Bei Hochrisikomaschinen, also den Maschinen aus Anhang 1 der Verordnung, ist eine benannte Stelle einzubinden. Das geht von Kosten im niedrigen vierstelligen bis in den hohen fünfstelligen Bereich, je nach Komplexität. Lass mich das mal in einen realistischen Zeitablauf gießen. Damit du eine Vorstellung hast, was so ein Prozess wirklich braucht. Phase 1, Vorbewertung. 1 bis 2 Wochen. Hier prüft ihr mit dem Quick-Check, ob es überhaupt eine wesentliche Veränderung ist. Wenn unklar, holt ihr einen Experten zur Erstbewertung dazu. Phase 2, Risikobeurteilung. 2 bis 4 Wochen für mittlere Anlagen. 6 bis 8 Wochen für komplexe Anlagen mit vielen Schnittstellen. Das macht entweder eine eigene Sicherheitsfachkraft oder ein externes Büro. Output, ein dokumentierter Bericht mit allen identifizierten Gefährdungen, Risikobewertung und gewählten Schutzmaßnahmen. Phase 3, konstruktive Umsetzung. Variabel, je nach Umfang. Hier werden die Schutzmaßnahmen tatsächlich gebaut. Sicherheitssensorik installiert, Software erweitert, Schaltpläne angepasst. Phase 4, Validierung. 1 bis 3 Wochen. Funktionsprüfung, Stoppzeitmessung, Manipulationstests. Wer macht das? Idealerweise jemand, der nicht selbst die Konstruktion gemacht hat. Vier-Augen-Prinzip ist hier Gold wert. Phase 5, Dokumentation und Erklärung. 1 bis 2 Wochen. Konformitätserklärung, technische Dokumentation, Betriebsanleitung anpassen, CE-Kennzeichnung anbringen. Summe, bei einem Cobot-Retrofit landet ihr realistisch bei 3 bis 4 Monaten. Wenn ihr das nebenbei laufen lasst, eher 6. Genau deshalb fängt ihr so früh wie möglich an. Wer im Dezember 2026 noch denkt, ach, das machen wir kurz vor dem Stichtag, der wird das Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht rechtzeitig fertig haben. Soweit der saubere Pflichtteil. Jetzt der ehrliche Teil. In meiner Erfahrung wird genau das in vielen Betrieben heute eher stiefmütterlich behandelt. Da heißt es, ach, Risikobeurteilung machen wir später. CE-Erklärung brauchen wir doch nicht, ist ja nur ein Umbau. TÜV kostet zu viel. Das ging früher meistens gut. Wird ab 2027 deutlich riskanter. Die Marktüberwachungsbehörden sind angewiesen, die Umsetzung der neuen Verordnung enger zu kontrollieren. Bei Unfällen geht der Blick zuerst auf die Doku. Fehlt sie, ist das ein klares Indiz für eine fahrlässige Handlung. Mit allen Folgen für die Verantwortlichen. Geschäftsführung, Sicherheitsfachkraft, Konstrukteur. Plus eure Versicherung. Wenn ein Schaden passiert und ihr keine ordentliche CE-Doku habt, kann der Versicherer die Leistung kürzen oder ganz verweigern. Das ist nicht hypothetisch, das passiert regelmäßig. Klingt nach Druckkulisse. Ist aber Realität. Deshalb der dringende Tipp, nutzt die kommenden 12 Monate, um eure Retrofit-Prozesse aufzuräumen. Eine pragmatische Vorlage für Risikobeurteilung. Ein klarer Workflow, wer was wann macht. Ein Ablageort für Dokus, der auch in 5 Jahren noch auffindbar ist. Das ist kein Hexenwerk. Das ist Hausaufgabe. Kapitel 6. Der Quick-Check für deinen Alltag. Bevor du das nächste Mal eine Maschine umbaust, gehen wir gemeinsam 5 Fragen durch. Wenn du auf alle 5 eine klare Antwort hast, weißt du, was zu tun ist. Frage 1. Steht der geplante Eingriff in der Betriebsanleitung als vorgesehene Erweiterung? Wenn ja, kein Problem. Ihr bewegt euch im vorgesehenen Rahmen. Wenn nein, weiter zu Frage 2. Frage 2. Wird durch den Eingriff eine neue Gefährdung in die Maschine eingebracht? Beispiele für neue Gefährdungen: Roboter, wo vorher kein Roboter war. Hitze, wo vorher keine Hitze war. Chemie, wo vorher keine Chemie war. Hochspannung, wo vorher Niederspannung war. Wenn nein, weiter zu Frage 3. Frage 3. Wird ein bestehendes Risiko durch den Eingriff erhöht? Beispiele: Geschwindigkeit höher, Last höher, Frequenz höher, Temperatur höher. Wenn auch hier nein, dann ist es keine wesentliche Veränderung. Dokumentiert kurz, warum nicht, und gut. Frage 4. Falls Frage 2 oder 3 ja war, hast du eine aktuelle Risikobeurteilung der Gesamtmaschine? Wenn nein, das ist Schritt 1. Risikobeurteilung erstellen, vor dem Umbau, nicht erst danach. Frage 5. Habt ihr die Kompetenz im Haus für die komplette CI-Doku oder müsst ihr externe Hilfe holen? Wenn ihr unsicher seid, holt frühzeitig einen Experten dazu. TÜV, DEKRA, ein spezialisiertes Ingenieurbüro. Klingt nach Kosten, ist aber günstiger als ein Unfall mit fehlender Doku. Mein Tipp aus der Praxis: Klebt diesen Quick-Check als Karte an die Bürotür der Konstruktion. Und macht ihn zur Pflichtcheckliste vor jedem Umbauprojekt. Noch ein paar pragmatische Werkzeuge für den Alltag. Erstens, eine Retrofit-Datenbank. Eine simple Tabelle in eurem Wartungsmanagementsystem, in der jede Änderung an einer Maschine festgehalten wird. Mit Datum, Beschreibung, Bewertung nach Quick-Check, Verantwortlichem. Wenn in 5 Jahren ein Audit kommt, könnt ihr den Lebenslauf jeder Maschine in 2 Minuten zeigen. Das beruhigt. Zweitens, ein einfaches Risikobewertungstemplate. Es gibt fertige Vorlagen vom IFA, dem Institut für Arbeitsschutz oder der DGUV. Kostenlos zum Download. Nehmt sie als Basis und passt sie an eure Anlagentypen an. Erfindet das Rad nicht neu. Drittens, ein internes Vier-Augen-Prinzip. Niemand bewertet seine eigene Konstruktion als unkritisch. Lasst immer eine zweite Person draufschauen, idealerweise jemand mit anderem Blickwinkel, also nicht nur Konstruktion und Inbetriebnahme. Kapitel 7. Takeaways. Was solltest du aus dieser Folge mitnehmen? Erstens. Die wesentliche Veränderung ist erstmals klar definiert. 3 Kriterien. Vom Hersteller nicht vorgesehen, plus Beeinträchtigung der Sicherheit durch neue Gefährdung oder erhöhtes Risiko. Alle 3 müssen erfüllt sein. Zweitens. Ein reiner 1-zu-1-Tausch von Komponenten ist meistens keine wesentliche Veränderung. Aber sobald Funktionen erweitert werden, sobald Geschwindigkeiten steigen, sobald neue Bewegungen oder Energieformen dazukommen, kippt es. Drittens. Auch Software-Updates können wesentliche Veränderungen sein. Die digitale Welt ist explizit eingeschlossen. Klare Update-Prozesse sind ab 2027 Pflicht. Viertens. Wer die Kriterien erfüllt, wird selbst zum Hersteller. Mit allen Pflichten. Risikobeurteilung, Konformitätsbewertung, CE-Erklärung, Doku. Fünftens. Wenn das bei euch heute eher stiefmütterlich behandelt wird, ist 2026 das Jahr, in dem ihr aufräumt. Vorlagen, Prozesse, Verantwortlichkeiten. Pragmatisch, aber konsequent. Sonntag. Das war Folge 2. In der nächsten Folge nehmen wir uns die Cybersecurity-Anforderungen vor. Was bedeutet IEC 62.42.3 für eure Steuerungstechnik? Wie schützt ihr eine S7-1500 vor Manipulation? Und was muss euer Maschinenbauer eigentlich liefern, damit ihr ruhig schlafen könnt? Wenn dir die Folge geholfen hat, leite sie weiter an Kollegen aus Konstruktion, Instandhaltung oder Betriebsleitung. Die werden's dir danken. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran. Eine wesentliche Veränderung ist keine Randnotiz. Sie ist ein Schritt aus dem Schatten der alten Maschine ins Licht der eigenen Verantwortung. Tschüss.